Wir begrüßen euch herzlich zu einer weiteren Podcast-Ausgabe. Heute haben wir Thorsten Büchner zu Gast. Er ist Parteivorsitzender der SPD und beantwortet heute uns ein paar Fragen. Grüß dich, Thorsten.
Ja, hallo.
Ich würde mal sagen, du stellst dich kurz vor.
Jo, kann ich versuchen. Genau, du hast ja schon gesagt. Mein Name ist Thorsten Büchner, ich bin 43 Jahre alt. Ich bin so 1993, so mit 13, kurz vorm 14. Geburtstag nach Marburg gekommen, weil ich hier auf die Karl-Strehl-Schule, also auf das Gymnasium von der Blister, die Deutsche Blindenstudienanstalt, gekommen bin, um hier Abi zu machen und bin dann nach dem Abi hier geblieben, weil mir Marburg einfach so gut gefallen hat und ursprünglich komme ich aus dem Saarland.
Wieso bist du ausgerechnet in die Politik gegangen?
Ach, ich habe mich schon immer politisch engagiert. Ich war eigentlich in meiner Grundschulzeit schon in der Schülervertretung aktiv, Klassensprecher, und dann habe ich das hier in Marburg in der Blister weitergemacht, war Schulsprecher. Und fand es eigentlich immer ganz spannend, sich selber zu engagieren, um was zu verändern, was man direkt merkt in seinem eigenen Umfeld, an der Schule. Und da war dann Kommunalpolitik eigentlich die logische Fortsetzung, weil das die Politik ist, die unmittelbarsten Auswirkungen hat auf das Lebensumfeld, wo man auch am konkretesten, sage ich mal, was ändern kann. Deswegen bin ich dann in die Kommunalpolitik gegangen. Klingt so, ich bin da eher so ein bisschen reingerutscht eher.
Wie kam es dazu, dass du dich für die SPD entschieden hast?
Ich war schon immer so, als wie man halt so ist als Schüler, wenn man dann mal anfangen kann zu wählen, hatte ich schon immer große Sympathien für die SPD, weil es bei uns in der Familie auch so ein bisschen war. Und dann war ich hier in Marburg, habe ich studiert und habe dann halt andere Kommilitoninnen kennengelernt, Kommilitonen. Und da waren ein paar bei den Jusos und dann war mir so, am Anfang, zum Beginn des Studiums, habe ich gedacht, ja, Studium ist super, ist interessant, aber ich will mich gerne wieder irgendwie engagieren. Da hat mir so ein bisschen das Engagement wie Ende der Schulzeit so in der SV gefehlt. Und dann haben die gesagt, ja, komm doch mal mit zu den Jusos. Das ist eine ganz muntere Gruppe, wo viel passiert. Da bin ich da mitgegangen und fand das super interessant, weil da viele coole Leute waren. Und dann bin ich über die Jusos sozusagen in die SPD gekommen und dann auch in die Kommunalpolitik.
Du kommst ja aus dem Saarland, lebst aber jetzt schon viele Jahre hier in Marburg. Was sollte jeder Marburger mal in der Stadt gemacht haben?
Was jeder Marburger, also da gibt es so viele Sachen. Also bei Marburg, also ich sagte es ja eben schon, ich finde Marburg ist wirklich eine ganz wunderbare Stadt, weil es ist eine Kleinstadt, aber es gibt so viele Angebote, die es sonst in so vergleichbaren Städten eigentlich gar nicht gibt. Aber wenn du mich jetzt so ganz konkret fragst, was jeder Marburger mal gemacht haben muss. Also ich finde, es gibt eigentlich fast nichts Netteres, als bei so einem lauen Sommerabend entweder in der Oberstadt zu sitzen oder, ich wohne im Südviertel, bei mir um die Ecke in der Frankfurter Straße in einer der Kneipen, da zu sitzen, den Lindengeruch in der Nase zu haben und dann irgendwie ein Kaltgetränk seiner Wahl vor sich zu haben. Also das muss, glaube ich, jeder mal gemacht haben.
Würdest du sagen, Marburg ist eine sichere Stadt?
Ich würde sagen, Marburg ist eine sichere Stadt für die Größe und ich fühle mich in Marburg auch eigentlich sehr sicher. Also ich bin ja schon lange hier und ich habe eigentlich wenn ich durch die Stadt gehe, habe ich eigentlich kein Gefühl der Angst. Ne? Das ist ja für Menschen, die, also ich sagte ja, ich bin auf die Blister gegangen, da kann man daraus schließen, dass ich blind bin. Und ich fühle mich sicher, auch wenn ich natürlich nicht immer überall so Überblick habe, wie ist jetzt hier gerade so die Lage, aber mir ist in Marburg bislang eigentlich noch nichts passiert. Es gibt natürlich immer mal Leute, die mal blöde Kommentare lassen, aber das kann man ignorieren oder dann gibt man was Patziges zurück. Aber ich fühle mich sicher in Marburg.
Lass uns mal über die Sicherheit an den Lahntreppen sprechen. Findest du, es ist dort sicher oder sollte hier die Politik etwas unternehmen?
Also ist ja so, dass da immer politisch auch was getan wird. Im Zusammenspiel mit der Polizei gibt ja in der Stadt diesen runden Tisch zu Sicherheitsfragen, wo Stadtverwaltung, Ordnungsamt mit der Stadtpolizei, das sind ja auch Leute vom Ordnungsamt, aber auch mit der, in Anführungszeichen, Landespolizei, also der regulären Polizei und mit anderen Institutionen, Uni und so weiter zusammensitzt, um immer so über sicherheitspolitische Aspekte zu sprechen. Und da ist ja auch verstärkte Polizeipräsenz und Stadtpolizei, da wird immer schon geguckt. Und wir hatten jetzt in der Stadtverordnetenversammlung, da bin ich ja auch mit dabei, da ist auch schon immer, wird immer drüber gesprochen zum Thema Videoüberwachung. Da war jetzt die letzte Diskussion, die wir hatten, jetzt fällt mir doch der Name nicht ein, der Ortenbergsteg, Entschuldigung, dass das da geprüft werden soll und eben halt auch an anderen Plätzen, dass man schaut, ob das da eine Hilfe sein kann. Und da ist man ja einfach auch immer auf die Expertise der Polizei und der Menschen, die dort vor Ort täglich unterwegs sind, angewiesen. Also ist jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so mein bevorzugter Aufenthaltsort, die Lahnterrassen, aber das ist schon, ja, ist ja schon lange in der politischen Diskussion, weil es da immer wieder mal zu Auseinandersetzungen kommt. Wo viele Leute sind, passiert halt leider auch viel.
Es gibt ja den Vorschlag, eine Videoüberwachung an den Lahntreppen zu installieren. Wärst du dafür oder eher dagegen?
Ich finde, so pauschale Lösungen helfen da nicht. Also man muss sich das genau angucken und man muss das dann gucken, wie die Situation da ist, ob das da hilft. Ne? Ein Jägertunnel ist natürlich eine andere Situation, das ist eine andere Örtlichkeit. Da ist es, sage ich mal, auch mit diesem LISA-System, ne, wo man dann ist ja nicht nur Videoüberwachung, sondern man kann auch mit jemandem sprechen, wenn man durch so einen Angstraum geht. Das ist natürlich an so einer Stelle auch ein bisschen einfacher umzusetzen als da. Aber ich finde, Videoüberwachung kann eine Lösung sein. Es ist, glaube ich, kein Allheilmittel. Da von der Illusion muss man sich, glaube ich, auch verabschieden. Da kommen verschiedene Maßnahmen zum Thema Sicherheitsgefühl wiederherzustellen oder zu verbessern. Ne? Da kann man ja ganz viele Sachen machen bei städtebaulichen Geschichten, dass man versucht, das entweder auch mit mehr Beleuchtung zu machen oder dass man die Angsträume gar nicht so eng baut. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Wir hatten jetzt im Parlament auf Initiative von der SPD-Fraktion, wo auch alle beigetreten sind, ganz viele im Parlament, so eine Initiative des Heimwegtelefon, ne, ist ja so ein Verein, die Ehrenamtler dann am anderen Ende der Leitung haben. Wenn du dich unsicher fühlst, kannst du da anrufen, dann hast du immer jemanden am Ohr, zum Beispiel, der dann mit dir nach Hause geht. Sowas kann eine Lösung sein. Aber da kann man, glaube ich, viele Sachen machen. Videoüberwachung ist, glaube ich, nicht das einzige Mittel, was da
Ja,
hilft.
Thorsten, jetzt hast du die Antwort lange hingezogen, aber am Ende nicht beantwortet, ob du für oder gegen eine Videoüberwachung wärst.
Ich bin nicht pauschal dafür, bin auch nicht gänzlich dagegen. Da, wo es Sinn macht, kann man das machen. Das muss man halt genau prüfen. Hilft es an der Stelle auch überhaupt? Ne? Und ich glaube, da in dem Jägertunnel hat es, glaube ich, sehr geholfen. Oben beim Ortenbergsteg wird es geprüft. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es da. Ich bin aber auch kein Experte. Ne? Das muss Politik zusammen mit den Expertinnen und Experten von Leuten, die Prävention machen, die sich da auskennen, Polizei, Staatsanwaltschaft gemeinsam überprüfen. Und so ist ja auch der Auftrag an die Politik.
Dann schließen wir das Thema Sicherheit ab und gehen mal rüber zur Verkehrspolitik. Würdest du sagen, in Marburg gibt es ausreichend Parkplätze?
Ja, ich glaube schon, dass es in Marburg ausreichend Parkplätze gibt. Es gibt immer natürlich wieder viele Diskussionen um Parkplätze, aber wir haben einige Parkhäuser im öffentlichen Raum, gibt es Parkplätze, gibt natürlich immer wieder auch Diskussionen, wenn dann mal Parkplätze wegfallen. Aber das Mobilitätsverhalten ändert sich ja auch immer mehr und im Zuge dieses Mobilitätskonzepts, über das die ganze Stadt ja seit Wochen spricht, was für die nächsten 15 Jahre sozusagen die Verkehrspolitik und das Mobilitätskonzept sozusagen für die nächsten 15 Jahre darstellt. Da sind ja auch viele wichtige Punkte drin, dass man Quartiersgaragen braucht, zum Beispiel, um eben den Straßenraum auch ein bisschen besser zu nutzen für alle Menschen, für die, die im Auto sitzen, für die, die auf dem Rad vor sich hin strampeln, für die, die im Bus sitzen, aber auch für die, die zu Fuß gehen. Und da glaube ich, kann man dann viel für alle tun, auch für die Leute, die im Auto sitzen. Denen macht es ja auch, glaube ich, mehr Spaß, wenn man im Auto sitzt und nicht eben ständig einen Parkplatz suchen muss, sondern genau weiß, da ist eine Quartiersgarage, da finde ich Platz. Und jetzt hier in der Biegenstraße zum Beispiel hat sich das ja auch geändert mit der Parksituation. Da glaube ich, ich habe es ja auch oft erlebt, ich bin selber blind und fahre deswegen kein Auto, aber bin natürlich auch im Bus und als Mitfahrer im Auto unterwegs. Da glaube ich, ist allein für Autofahrer und Autofahrerinnen ist es, glaube ich, da eine gute Sache, dass du nicht mehr so schräg rausparken musst. Also es hat, glaube ich, mehr Sicherheit gebracht für alle in der Biegenstraße. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Jetzt hat die Biegenstraße einen breiten Fahrradweg, obwohl daneben die Straße, also die Uferstraße, eine Fahrradstraße ist. Parallel daneben ist auch doch der Lahn-Fahrradweg, also auf beiden Seiten.
Da gibt es ein paar weniger Parkplätze, das stimmt. Das ist natürlich dann für die, das ist dann nicht so, das kann ich verstehen, dass es da Unmut gab, aber die Situation vorher war also wir nehmen ja hier auf dem SPD-Büro, das ist in der Biegenstraße, Und deswegen kenne ich das auch ganz gut, weil da auch ganz viele, die bei uns hier waren, dann da geparkt haben. Jeder hat immer gesagt, also da so schräg rauszufahren, das ist eine gefährliche Geschichte für alle Leute. Und ich glaube, da ist Sicherheit ist da ein ganz wichtiger Aspekt. Das kommt mir ein bisschen zu kurz bei der Debatte. Es wird sich ja in der Biegenstraße immer auf den zusätzlichen Fahrradstreifen kapriziert. Das hat übrigens, Nebensatz, gar nichts mit diesem Mobilitätskonzept zu tun, sondern diese Maßnahme ist im Jahr 2017 schon beschlossen worden, einstimmig von allen Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung im Zuge dieses Radverkehrsentwicklungsplans. Also diese Geschichte hat mit MOVE überhaupt nichts zu tun.
Gut, jetzt, ja, etwas wurde zur Sicherheit beigetragen. Aber es gibt dadurch natürlich trotzdem weniger Parkplätze.
Gut, es ist ja so gewesen, die Leute sind ja vorher, als es noch keinen Fahrradweg gab, sind die ja trotzdem natürlich durch die Biegenstraße gefahren. Und da kommt natürlich das nochmal zu tragen, was ich eben sagte. Wenn das sowieso so ist, dass da durchgefahren wird und das Verbindungsstück fehlte in der Biegenstraße, sozusagen die Leute, also das sind ja Fahrradfahrer nicht anders als Autofahrer. Die machen ja auch keinen Umweg, sondern versuchen den direkten Weg zu nehmen. Und deswegen glaube ich, ist es richtig gewesen, dass das so gemacht worden ist. Allein schon, wie gesagt, dieses Sicherheitsargument, dass die Parkplätze jetzt anders gestellt sind, dass man eben nicht dauernd aufpassen muss, wenn du ausparkst, hast du einen Fahrradfahrer, den du erwischt, oder du kannst die Tür nicht aufmachen, weil dir dann ein Fahrradfahrer die Tür absäbelt oder so, oder ein anderes Auto. Also das ist, glaube ich, ein Vorteil für alle.
Lass uns mal über MOVE 35 reden. An die Zuhörer, die noch nicht wissen, was MOVE 35 ist, das ist ein Verkehrskonzept, was von der Stadt für die Stadt Marburg entwickelt wurde. Und wenn man sich dieses Konzept im Südviertel anschaut, dann wird man schnell feststellen, dass dort die meisten Straßen zu Einbahnstraßen werden sollen. Natürlich nur für die Autofahrer, nicht für die Radfahrer. Und am Grün soll für alle Autofahrer gesperrt werden. Somit kann man das Südviertel nicht mehr zum Durchfahren nutzen. Nur wenn man eigentlich direkt irgendwo dahin möchte, zum Beispiel in die Haspelstraße. Aber man kann nicht mehr es zum Durchfahren nutzen. Somit ist der Autofahrer gezwungen, auf die Universitätsstraße umzugreifen. Und die ist ja schon ohnehin stark belastet. Thorsten, wie findest du dieses Konzept im Südviertel?
Also natürlich ist es so, dass es im Südviertel ja heute schon, gerade für Leute, die jetzt auf dem, also es ist jetzt nicht so, dass im Südviertel heute jeder so fahren kann, wie er will. Da gibt es auch heute schon viele Einbahnstraßen. Und ich finde, das, was da in MOVE drinsteht, gerade zum Südviertel, an vielen Stellen ist es eine gute Geschichte, gerade die Geschichte am Grün. Denn wer am Grün wohnt oder wer da auch mal durchfährt, der weiß, dass das Grün ein echtes Nadelöhr ist, das vermeintlich eine Abkürzung ist als die Schwanallee, aber es ist ja gar keine Abkürzung. Deswegen glaube ich, ist das eine ganz gute Geschichte. Und es wird ja auch nur vorgeschlagen, sage ich mal, dass dann zwischen Jägerstraße und Schulstraße sozusagen das gesperrt ist für den Bus zum Beispiel. Der wird es weiter nutzen können. Also natürlich muss man sich an alle neuen Sachen dann gewöhnen. Und wenn das dann zur Umsetzung kommt, dann gibt es natürlich ja auch nochmal Beteiligung im Ortsbeirat und so weiter, dass man dann nochmal genau sich alles angucken kann, wie wird dann die Verkehrsführung sein. Es ist jetzt ja nicht so, wenn das am 21. Juli im Stadtparlament beschlossen wird, dass dann am 23. Juli die Markierungsarbeiten anfangen. Deswegen glaube ich, muss man da entspannt rangehen. Das wird besprochen nochmal und nochmal vorgestellt. Und ich glaube, dass das für Südviertel, was ja de facto schon jetzt so ist, im Südviertel, also wenn du im Karree bist, ist es ja auch jetzt schon eigentlich eine verkehrsberuhigte Zone. Da ist also, ne, und es dreht sich ja hauptsächlich um Grün und hinten die Schwanallee. Das ist ja der Hauptkonfliktpunkt.
Aber der Theorie nach würden ja die Bewohner am Grün dadurch entlastet werden. Aber die Bewohner an der Universitätsstraße oder am Schwanhof würde man mit mehr Verkehr belasten. Und mal ehrlich, die Universitätsstraße ist doch jetzt schon stark belastet.
Können wir an, wo sie hinwollen. Man kann ja auch die Stadtautobahn nutzen. Das ist ja auch eine gute Geschichte. Hinten wenn man mal Süd ausfährt und man will in die Bahnhofstraße oder sowas. Man muss ja nicht durch die ganze Stadt fahren. Wenn man vom Südviertel, sag ich mal, ins Nordviertel will, das kann man auch, machen ja auch schon einige, ist man schneller, entspannter, weniger genervt, weil man auf alles aufpassen muss. Aber ja, das ist auch nur eine Maßnahme.
Ich denke nicht, dass die ganzen Autofahrer, die gerade in der Universitätsstraße fahren, dort fahren, weil sie keinen Bock auf die Stadtautobahn haben. Aber gut, lass uns mal über die Stadtautobahn sprechen. Es gibt ja die Diskussion darüber, ob man die Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn auf Tempo 80 reduzieren sollte. Was hältst du davon persönlich?
Jo, das würde ich sehr gerne reduzieren. Wir haben auch schon lange, das ist auch schon, ach, also bin jetzt auch schon lange im Parlament, im Stadtparlament. Das war schon bevor ich ins Stadtparlament kam, gab es, glaube ich, die Beschlüsse schon, dass es die Beschlusslage gibt, 80, 60, ne, 80 für PKWs, 60 für LKWs. Ist schon mehrfach beschlossen worden, in allen möglichen parteipolitischen und farblichen Kombinationen ist es schon beschlossen worden. Es ist bislang halt nicht umgesetzt worden, weil es die übergeordnete Behörde uns nicht gestattet.
Welche Behörde gestattet es nicht?
Ja, die einen sagen, es ist das Regierungspräsidium und die Landesregierung, andere sagen, es ist der Bund, aber es ist eigentlich ist es in Hessen, im hessischen Verkehrsministerium. Da liegt leider, ja, die genehmigen das sicher, da können das uns nicht genehmigen, aus welchen Gründen auch immer, weiß ich jetzt nicht ganz genau mehr jetzt so spontan, aber das ist so ein Punkt. In der Stadtpolitik sind wir uns da eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich alle einig, dass da eine Temporeduzierung hin muss.
Wir haben mal eine Umfrage gemacht, ob die Geschwindigkeit auf der Stadtautobahn reduziert werden sollte. Es haben 93% dagegen gestimmt. Aber lass uns mal trotzdem über die Leitstreifen sprechen. Ich glaube, du bist die Person, die uns die beste Antwort darauf geben kann, weil du ja selber blind bist. Also ich meine, wenn nicht du, wer dann? Gibt es deiner Meinung nach genug Leitstreifen für die Blinden?
Ja, genau, diese Leitstreifen, kennen die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht, wenn sie durch die Stadt gehen, vom EPH gibt es ja, oder auch in der Bahnhofsvorhalle zum Beispiel. Und was das Gute ist, das will ich an der Stelle mal sagen, dass es dann von also Menschen mit Behinderung, das sind Blinde dabei, das sind Rollifahrer dabei und auch andere Menschen mit Behinderung, gibt so ein Gremium im Bauamt, das gibt es auch schon seit fast 25 Jahren, da werden dann, also wenn so Baumaßnahmen anstehen oder so, wird dann immer besprochen, wie wird gebaut und wie kann man dann, wenn man sowieso baut, das barrierefreier machen. Und da werden wir dann immer zu Rate gezogen, ist an der Stelle ein Leitsystem sinnvoll, ist an der Stelle ein Leitsystem nicht so sinnvoll. Und ich sage mal so, das hilft an manchen Stellen, wo es ein bisschen unübersichtlich ist, hilft es total. Zum Beispiel im Bahnhof ist das super oder auf dieser Businsel da vorm Bahnhof. Natürlich kann man da sich immer ein bisschen mehr wünschen. Es gibt es immer, aber man muss halt immer genau gucken, an wo einer Stelle macht es Sinn und wo braucht man es vielleicht gar nicht. Und da sollen die, sagen wir mal, die Menschen, die es betrifft, eigentlich entscheiden. Und da werden die behinderten Menschen eigentlich bislang immer ganz gut zu Rate gezogen.
Und wenn man jetzt Marburg mit den anderen Städten in Deutschland vergleicht, gibt es dann woanders mehr?
Nee, also es ist schon so, es wird immer so, ich mag den Begriff nicht so, aber Marburg wird ja immer so als Hauptstadt der Blinden genannt. Das liegt natürlich daran, dass hier die Blister seit über 100 Jahren ansässig ist und dass es in Marburg einfach auch im Stadtbild präsent sehr viele blinde und sehbehinderte Menschen gibt. Und deswegen, da die Stadt jetzt, egal wer sie regiert hat, immer eigentlich sehr, sehr viel auf die Bedarfe, Bedürfnisse von Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung eingegangen ist. Deswegen gibt es hier sehr viel und hier wurde auch immer sehr viel ausprobiert, ne? Weil du hier sozusagen, sagen wir jetzt, blinde Menschen in freier Wildbahn hast, die es auch ausprobieren können, taugt dieses Leitsystem was. Das Gute ist, dass solche Sachen gerade im Straßenverkehr, im öffentlichen Straßenraum, ist ja alles genormt über diese DIN-Normen. Und wenn du zum Beispiel eine Bushaltestelle machst, dann musst du die barrierefrei ausgestalten. Oder wenn ein Bahnhof umgebaut wird, dann muss das barrierefrei gemacht werden mittlerweile. Und deswegen gibt es in Deutschland immer mehr solche barrierefreien Lösungen wie diese piepsenden Ampeln, zum Beispiel, oder eben diese Leitsysteme, oder was es jetzt in Marburg seit ein paar Jahren ja auch gibt, in anderen Städten ja auch, dieses, ich sag mal so, die sprechende Bushaltestelle, ne? Also drückst du drauf, dann Linie 4 kommt in 3 Minuten. Das gibt es Gott sei Dank in immer mehr Städten, aber Barrierefreiheit ist, sage ich immer gerne so, vielleicht zum Abschluss, Barrierefreiheit ist ja nicht nur eine Sache, die nur blinden und behinderten Menschen hilft. Barrierefreiheit hilft allen. Und deswegen kann es eigentlich nicht genug Barrierefreiheit geben.
Thorsten, wir haben jetzt viel miteinander gequatscht. Ich bedanke mich bei dir persönlich für das nette
Ja,
Gespräch.
sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Und liebe Zuhörer da draußen, wenn ihr Interesse habt, mit mir gemeinsam einen Podcast aufzuzeichnen, dann meldet euch. Ansonsten auch euch noch alles Gute, bleibt gesund, bis demnächst.